Liebe Geschwister und Freunde, das Thema wurde schon genannt, Gottes Wege mit Nebukadnezar. Es gibt ja einen, der hält sich gern für einen Nebukadnezar in der Gegenwart. Er kann aber dem echten Nebukadnezar nicht das Wasser reichen. Wir wollen uns einmal anhand der Schrift von Daniel 2 und 3 und 4 insbesondere den echten Nebukadnezar ansehen und Gottes Wege mit ihm. In Kriegszeiten wächst immer der Hass. Und wenn wir uns jetzt einmal anschauen, diesen Nebukadnezar, von dem das Buch Daniel berichtet, auch ein hochmütiger Mensch und ein Eroberer, ein sicher auch brutaler Eroberer, aber doch sicher auch ein verantwortungsbewusster Politiker und ein Städtebauer und Raumplaner, ein kunstbeflissener Mann mit Kunstverstand in einmaliger Weise. Wenn wir uns dieses biblische Doppelsymbol einmal ansehen und wie Gott ihn gebraucht und was Gott mit ihm macht, dann kann uns das auch davor bewahren, in Hassgefühle hineinzukommen. Das ist eine Gefahr unserer Zeit. Es gibt genug Hass in der Welt, viel zu viel, und der religiös Motivierte ist der Schlimmste. Und da sollten wir uns als Menschen in Christo nicht in einen Hass hineinziehen lassen, gegen wen auch immer. Damit schaden wir uns nur selber in unserem inwendigen Menschen. Wir sehen, wie Gott sogar mit einem Nebukadnezar Gedanken der Zurechtbringung hat. Er hat letztendlich mit allen Menschen Gedanken der Zurechtbringung. Das kann natürlich nicht bedeuten, dass ein Verbrecher oder Massenmörder nicht den Weg des Gerichtes gehen müsste. Wir hatten einen Leser unserer Bücher und Kunden im Paulusverlag und Buchhandel vor Jahren. Das war ein christlicher Neonazi. Sowas gibt's auch. Ein christlicher Neonazi, der auf der einen Seite auch evangelistische Schriften verteilte, von Pfarrer Wilhelm Busch und sowas. Aber das war ein christlicher Neonazi, wie ich mit der Zeit merkte. Er stellte mir dann im Brief einmal die Frage, ihr, die ihr so viel redet von Zurechtbringung aller und Heil für alle Menschen, wann fangen wir endlich an, über Vergebung für Adolf Hitler nachzudenken? So in dem Sinne hat er mir geschrieben. Und da ich nicht in seiner gewünschten Richtung antwortete, hat er dann alle Beziehungen seit Jahren abgebrochen. Wir haben gar keinen Kontakt mehr, er bestellt nichts mehr. Vergebung für Adolf Hitler, ist das etwas, was dringend, wo wir dringend drüber nachdenken müssten? Ich habe ihn geschrieben, so wie ich die Bibel kenne, nimmt sich Gott in erster Linie immer an der Verfolgten und der Verführten und der Getöteten und der Leidtragenden, also der Menschen, die durch andere zu Schaden gekommen sind. Und wenn die mal alle, die Millionen, die Hitler hineingerissen hat, 55 Millionen umgekommen im Zweiten Weltkrieg. Und wenn die samt ihren Angehörigen mal alle getröstet sind und zurechtgebracht in die Äonen der Äonen, dann kann man ja auch mal über Hitler nachdenken. Aber nicht jetzt, nein, nein. Und so wird auch früher oder später einen Saddam Hussein sein gerechtes Gericht ereilen. Ohne Gericht geht das nicht. Der Saddam Hussein hält sich ja gerne für einen Nebukadnezar und er möchte, wie er, der Nebukadnezar, Gericht üben dürfen an Jerusalem, aber das lässt Gott in der Gegenwart nicht zu. Es ist schon erstaunlich, was Gott damals zugelassen hat und wir wissen ja, das Wort zulassen ist fast noch zu schwach. Manche Brüder sagen, zulassen wäre unbiblisch, kommt in der Bibel nicht vor, doch es kommt in der Bibel vor. Gott wird nicht zulassen, dass wir über Vermögen versucht werden. Es kommt schon in der Bibel vor, aber sehr selten. Und ich gebe Brüdern recht, die sagen, eigentlich ist es zu schwach. Gott wirkt. Gott genehmigt mindestens. Zulassen ist noch ein bisschen schwach. Manche Eltern und Großeltern lassen manchmal was zu, was sie eigentlich nicht zulassen wollen, aber sie können es halt nicht verhindern. Insofern ist das Wort zulassen etwas schwach. Gott genehmigt, ja, Gott wirkt. Gott wirkt auf verschiedenen Ebenen, direkt und indirekt. Aber nun wollen wir zum Thema kommen. Nebukadnezar als Vorbild des Antichristen und Abbild des Feindes Gottes. Er ist ein Doppelsymbol. Wir haben in der Bibel Doppelsymbole. Löwe Schlange, positiv, negativ gebraucht. Der biblische Nebukadnezar ist hinsichtlich der Regierungsform ein Abbild der göttlichen Regierungsform, absolute Monarchie. Aber dem Wesen nach ist er ein Antichristentyp und ein Abbild des Feindes Gottes. Es ist wunderbar zu sehen, wie Gott mit ihm weiterkommt. Ich glaube, ein grundsätzlicher Unterschied besteht zwischen dem biblischen Nebukadnezar, dem geschichtlichen Nebukadnezar von damals, und dem, der in der Gegenwart gerne ein Nebukadnezar sein möchte. Der biblische Nebukadnezar war lernfähig. Er hat die Lektionen Gottes gelernt, von einer zur anderen. Er hat sie gelernt. Und seine Lobgesänge am Schluss von Daniel 2 und Daniel 3 und Daniel 4, die werden immer besser, wie wir gleich noch sehen werden. Die Lobpreisungen werden immer besser. Er lernt dazu. Von dem, der sich gegenwärtig für einen Nebukadnezar ganz gern halten möchte und es ja doch nicht schafft, hat man nicht den Eindruck, dass er lernfähig ist, sondern eher, dass er verstockt ist, wie der Pharao von Ägypten. Und Gott wird noch schwere Wege mit ihm gehen müssen. Hier der biblische Nebukadnezar, der kommt ja bei dem Gericht, das Gott über ihn verhängt, noch recht glimpflich davon. Ich bin froh, dass ich nicht zu urteilen habe darüber, was für ein Gericht der Saddam Hussein bekommt. Das wäre eine schwere Aufgabe. Vielleicht haben wir die Aufgabe mal in der Ewigkeit. Vielleicht sagt uns Gott eines Tages, ihr Glieder des Leibes Christi, aber erst wenn wir droben sind, nicht hier unten auf Erden, ihr sollt mit die Welt richten. Steht das geschrieben? 1. Korinther 6, Vers 2, die Heiligen sollen die Welt richten. Und Bruder Karl Geyer hat oft darauf hingewiesen, dass in Offenbarung 18, Vers 20 beim Gericht über das endzeitliche Babylon, die Weltendzeitmetropole, was immer man sich darunter vorzustellen hat, es gibt etwa 40 verschiedene Auslegungen, was das endzeitliche Babylon sei. Diese Endmetropole, Finanzzentrum, Bankenzentrum, Wirtschaftszentrum und so weiter, Offenbarung 18,20 steht, Gott hat euer Urteil, ihr Heiligen und ihr Propheten, an Babylon vollzogen. Das muss man sich mal vorstellen. Man kommt da herauf in den Himmel nach der Entrückung, Preisrichterbühne des Christus. Irgendwann ist dann die Gemeinde vollendet und sie soll mit dem Christus richten und herrschen. Und Gott sagt, sag mal, was meinst du oder was meint ihr, was für ein Gericht sollen wir über das Babylon des Endes verhängen? Was meint ihr, was für ein Gericht sollen wir über den Saddam Hussein verhängen? Wie lange meinst du? Ich habe mal drüber nachgedacht, aber auch was Hitler für ein Gericht bekommen sollte, aber das sage ich hier nicht öffentlich. Das war nur mal eine private Meinung. Endloses Gericht. Endlose Qual wünsche ich nicht mal einem Adolf Hitler. Wer meint, es sei zu milde geurteilt, der sollte sich mal in den Begriff Endlosigkeit vertiefen. In dem Buch Urknall und Schöpfergott spielt das eine große Rolle, der Begriff Unendlichkeit. Ich habe jetzt einen Artikel geschrieben für Gnade und Herrlichkeit, da können Sie auch einiges von dem nachlesen, was ich heute Abend sage. Nebukadnezar, das erscheint in der Juli-Nummer. Ich bin immer schon ein bisschen der Zeit voraus. Ich lebe also jetzt schon im Mai und im Juli. Habe gerade die Korrekturen gelesen für die Mai- und Juli-Nummer von Gnade und Herrlichkeit, die zusammengedruckt werden aus gewissen technischen Gründen. Und da steht in dem Juli-Heft, das Ende Juni verschickt wird, der Artikel über Nebukadnezar. Ich habe geschrieben, kann man sich Schrecklicheres vorstellen, als was dieser Saddam Hussein da anrichtet, wenn man denkt an die brennenden Ölquellen im Kuwait und andere schreckliche Dinge, kann man sich Furchtbareres vorstellen. Nach einigem Nachdenken musste ich schreiben, jawohl, was die Christen, die ganz Frommen, was die ihren Feinden wünschen, das ist allerdings noch viel, viel schrecklicher. Denn Christen, Gläubige, die angeblich die Liebe Gottes im Herzen haben, nach Römer 5, Vers 5, was wünschen die ihren Feinden, wenn wir dem allgemein üblichen, bis heute nicht widerrufenen christlichen Dogma folgen. Endlose Qual. das ist viel schlimmer als alles, was ein Hitler und ein Stalin und ein Mao und ein Saddam Hussein zusammen jemals angerichtet haben. Endlose Qual. Oh, bitte. Ich glaube nicht an eine rosa-rot gefärbte Allversöhnung. Wir kommen demnächst alle in den Himmel. So nicht, sondern durch schwerste Gerichte, aber endlose Qual. Das müssen wir ganz scharf ablehnen, sonst sind wir ja schlimmer als die Ärgsten. Ich will nicht weiterreden. Endlose Qual. Nein, das wünsche ich nicht mal einem Hitler. Und wer meint, das sei zu milde, der möge sich doch bitte mal hinsetzen, habe ich schon gelegentlich gesagt, und möge mal, ja, ein Blatt Papier reicht nicht, er braucht einen ganzen Briefblock. Und dann möge er sich mal hinsetzen, eine ganze Nacht hindurch, von abends 9 bis morgens 6, schreibt er aufs Papier 400 Jahre hoch 400. Hoch ist nicht mal, hoch ist was anders als mal. Wer es nicht genau weiß, frage seinen mathematikstudierenden Enkel, der es ihm dann erklärt. 400 hoch 400, 400 mal als Faktor gesetzt. Hoch 400, hoch 400, hoch 400. So, wenn die erste Seite fertig ist, ganze Nacht durch bis an den Morgen. Und dann schaust du dir die Zahlen an und versuchst zu ergründen, was das wohl für eine Zahl gibt. Können wir nur ahnen, wie viele Nullen das gibt. Und das ist noch kein Milliardstel Teil der Unendlichkeit. Da bist du immer noch von der Unendlichkeit unendlich weit entfernt. Und das wünschen wir Menschen für zeitliche Sünden, endlose Qual. Und das soll das Bild unseres Gottes sein. Das hat mit dem Bild Gottes gar nichts zu tun. Gottes Liebe zielt immer auf Zurechtbringung ab. Und der Nebukadnezar, der kommt hier noch ziemlich gut weg mit 7 Jahren einer schrecklichen Krankheit. Er kommt noch recht gut weg. Er war lernfähig. Sein Herz war nicht ganz verhärtet. Und seine Lobpreisungen werden von Kapitel zu Kapitel immer besser. Professor Ströter hat in seiner Daniel-Auslegung geschrieben, die wir vor Jahren noch einmal in der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit hatten, von 1984 bis 1990. Professor Ströter hat geschrieben, auch die Kapitel Daniel 3 bis 6 tragen prophetischen Charakter. Außer Wortpropheten gibt es auch Tatpropheten, Typen, die etwas darstellen. Das Wort Typ ist ja bei der heutigen Jugend sehr beliebt und sehr häufig gebraucht. Die reden immer ein netter Typ, ein komischer Typ, ein eigenartiger Typ, Typ, Typ. Das ist ein biblisches Wort, kommt auch in der Bibel vor, auch im Neuen Testament im Griechischen. Wir haben Typen in dem Sinne von Vorbildern, Abbildern, Schattenbildern, haben wir Typen auf Christus und Typen auf den Antichristus. Und hier im Buche Daniel haben wir mehrere Antichristen-Vorbilder. Ganz gewiss ist auch Saddam Hussein einer. Ganz gewiss war Hitler einer. Wir haben Nebukadnezar, Belsazar und Darius als Antichristentypen im Buche Daniel, die von irgendeiner Seite her den kommenden Antichristen abschatten, vorausdarstellen. Hitler war ein sehr ausgeprägter, aber er war ein schlechter Theologe. Ich bin mir sicher, dass der wahre Antichrist ein viel besserer Theologe ist als dieser Hitler. Ein raffinierterer Theologe. Natürlich nicht im göttlichen Sinne, sondern im Gegenteil. Nebukadnezar ist dabei die eindrucksvollste, am ausführlichsten geschilderte Gestalt, der hochbegabte Monarch, Zuchtrute Gottes gegen sein widerspenstiges Volk, wird in Daniel 2 in der Weisheitsfrage zu Schanden, in Kapitel 3 in der Machtfrage und in Kapitel 4 in der Frage der ganz persönlichen Herzensüberhebung. Wer sich in Daniel nicht auskennt, dem sei es unbenommen, dass er zu Hause nochmal die ersten 4 Kapitel mal durchliest. Gerade in der letzten Zeit bin ich immer wieder auf Daniel gekommen. Daniel 2, 10 Zehen der Füße, endzeitliches Welteinheitsreich, 10er-Bund, 10er-Club. Oder Daniel 9, Vers 27, ganz aktuell in der gegenwärtigen Zeit, Daniel 9, 27 heißt es, und bis ans Ende Krieg, fest beschlossenes von Verwüstungen. Oder Daniel 7, Vers 2 hat auch viel Bedeutung für unsere Zeit. Die 4 Winde des Himmels brachen los auf das große Meer. Das Völkermeer wird aufgewühlt von den 4 Winden des Himmels. Und ich habe immer großes Interesse an der Wetterkarte und mein Jüngster interessiert sich auch sehr für die Wetterkarte. Wie ist die Lage? Wie ist die Wetterlage? Und da interessieren wir uns sehr dafür. Und ein Tief und ein Hoch. Und Sie wissen wahrscheinlich, sonst ist das eine Bildungslücke, die sollten Sie schleunigst schließen, dass beim Tief, da gehen die Luftströmungen links herum und bei Hoch, da gehen sie im Uhrzeigersinn. Sowas muss man einfach wissen. Und wenn dann verschiedene Winde kommen von verschiedenen Seiten, verschiedenartige Luftströmungen, dann gibt das manchmal ganz eigenartige Konstellationen. Dann kriegen wir schon mal Warmluft von Nordost oder Kaltluft von Süden. Das kommt auch schon mal vor. Ganz eigenartige Konstellationen, wenn von verschiedenen Seiten der Wind verschieden bläst. Und so ist es ja auch in der Weltpolitik, wenn die Strömungen des Himmels das Völkermeer aufwühlen, dann gibt es die eigenartigsten Konstellationen, sodass auf einmal Amerika mit Saudi-Arabien zusammen sich in einem Bündnis befindet und sogar mit dem Syrer, der auch nicht so ganz ohne ist. Also das gibt eigenartige Konstellationen und wenn wir uns vorstellen, dass sogar von den vier Winden des Himmels, das habe ich auf der Wetterkarte noch nicht gesehen, dass von vier Winden, Nord, Süd, West, Ost, überall braust da was los, dann gibt das ganz eigenartige Konstellationen. Aber zurück zu Daniel 2, 3 und 4. Die Geschichten als solche kennen wir ja wohl. Die kriegt man schon als Kind erzählt. Man kann die Bibel ja auf verschiedenen Ebenen lesen. Das Kind sieht da zunächst einfach mal nette Geschichtchen. Wenn wir dann älter werden oder im Glauben weiterkommen, dann lesen wir ja die Bibel nicht nur wegen den netten Geschichtchen, sondern dann sehen wir da das Walten Gottes in der Geschichte. Dann erkennen wir die Wege Gottes. Und wenn wir dann noch weiter und tiefer in die Bibel hineinkommen, dann können wir auch prophetisch, symbolisch da so manches erkennen und sehen dann eben die Typen, die Abschattungen, wie Gott hier Linien zieht, die man unter Umständen dann wiederfindet im Neuen Testament, Linien, die man weit ausdehnen kann. Am Schluss von Daniel 2, da haben wir eine erste Lobeshymne des Nebukadnezar, Kapitel 2, 46, 47, die will ich erstmal vorlesen. Und wir sehen uns dann nachher an, was jeweils vorausgeht vor diesen Lobpreisungen, die, wie gesagt, von Kapitel zu Kapitel besser werden. Er kann sich was sagen lassen, er lernt dazu, er ist lernfähig. Also Daniel 2, 46, 47, da fiel der König Nebukadnezar nieder auf sein Angesicht und betete Daniel an. Und er befahl ihm, Speisopfer und Räucherwerk darzubringen. Der König antwortete Daniel und sprach in Wahrheit, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, da du vermocht hast, dieses Geheimnis zu offenbaren. Dann finden wir wieder einen Lobgesang in Kapitel 3, 28, 29. Der klingt dann schon noch etwas besser. Nebukadnezar hob an und sprach, gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Wort des Königs übertraten und ihre Leiber dahingaben, um keinem Gott zu dienen, noch ihn anzubeten, als nur ihrem Gott. Und dann wirft er sich gar noch zum Beschützer dieses Gottes auf in Vers 29. Noch schöner klingt es dann am Schluss von Daniel 4. Da wird's ganz wunderbar. So bringt Gott seine Feinde zurecht, durch Gericht. Allerdings kommt es darauf an, in welchem Maße ein Herz verstockt ist oder noch lernfähig ist. Hier kommt Gott noch relativ gut voran mit diesem Nebukadnezar. Daniel 4, 34. Und am Ende der Tage erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht. Ja, da müssen wir manchmal unsere Gebete noch daran messen, ob wir solchen Lobes fähig sind. Und Professor Ströter schrieb in seiner Daniel-Auslegung, alle Christen sollten doch einmal sich fragen, ob sie das dem neu bekehrten heidnischen König so nachsprechen können, wenn er dann sagt, Vers 35 in Kapitel 4, und alle Bewohner der Erde werden wie nichts geachtet, und nach seinem Willen tut er mit dem Heere des Himmels und mit den Bewohnern der Erde, und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Vers 37, nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege Recht sind. Und wer hochmütig ist, den kann er erniedrigen. Jetzt schauen wir uns mal an, was jeweils vorausgeht. Aber ich möchte eigentlich auch noch ein paar andere Stellen nennen. Im Alten Testament schon haben wir ein straff-theozentrisches Denken. So nennt es mal ein Ausleger der Klagelieder. Straff-theozentrisches Denken, was heißt das? Alles wird aus Gottes Hand genommen. Wir kennen wohl den Spruch, alles was an uns herankommt, muss zuerst an Gott vorbei. Aber das ist mir noch ein bisschen wenig. Das muss nicht nur an Gott vorbei, das kommt von Gott. Alles was an uns herankommt, kommt von Gott. Aber nur noch ein feiner, wichtiger Unterschied. Nicht alles kommt aus dem Herzen Gottes. Nicht alles, was an uns herankommt, kommt aus Gott, aber alles kommt von Gott. Das ist zweierlei. Nicht alles kommt aus einem Herzen. Und in Epheser 1 haben wir zwei Ebenen des Willens Gottes. 1983, da hatte ich ja mal das Buch geschrieben, Die atomare Bedrohung und der allmächtige Gott. Aber seit der Gorbatschow so schön in die Fernsehkameras lächelt, da kauft es kein Mensch mehr, die Angst ist weg. Aber vielleicht sollte man in dieser Kriegs- und Nachkriegszeit sich wieder mal in dieses Buch vertiefen. Da habe ich die atomare Bedrohung unserer Tage und was es alles noch Schreckliches heutzutage gibt, die sogenannten ABC-Waffen, in Verbindung gesetzt zu dem Willen Gottes. Und die Lösung finden wir nur, wenn wir erkennen, dass es zwei Ebenen des Willens Gottes gibt. Die Leute fragen manchmal, kann das Gottes Wille sein? Flugzeugentführungen, Geiselnahmen, Kriege, Katastrophen, Öl in den Persischen Golf, kann das Gottes Wille sein? Manche Leute erregen sich gegen Gott. Haben Sie solche Stimmen auch schon mal gehört? Wie kann der Gott der Liebe das zulassen? Das schreien die am lautesten, die sich oftmals in ihrem privaten Leben gar nicht um diesen Gott kümmern und gar nicht dran denken, ihm ihr Leben zu übergeben und unterzuordnen. Die schreien ganz empört, wie kann der Gott der Liebe das zulassen, der sogenannte liebe Gott, den es nach der Bibel gar nicht gibt. Nach der Bibel gibt es weder das Zerrbild des endlosen Quälers, noch gibt es den sogenannten lieben Gott, der dafür zu sorgen hat, dass es uns gut geht und doch bitteschön unser Wohlstand unangetastet bleibe und wir Vergebung der Sünden bekommen und es uns im Diesseits und Jenseits recht gut geht. Dafür ist er zuständig, dazu haben wir ihn. Nein, nein, diesen lieben Gott gibt's nicht. Atomare Bedrohung und der allmächtige Gott, damals war mir das eine große Hilfe zu erkennen, wie die Dinge, die unsere Brüder gelehrt hatten, Geier und Hella, über den geoffenbarten und geheimen Willen Gottes. Oder anders ausgedrückt über die zwei Ebenen des Willens Gottes nach Epheser 1, nämlich Wohlgefallen seines Willens, Ratschluss seines Willens. Gott wirkt nicht alles nach dem Wohlgefallen seines Willens. Geiselnahmen, Flugzeugentführung, brennende Ölquellen und persischer Golf verpestet, das ist ganz gewiss nicht drin im Wohlgefallen seines Willens. Da ist nicht alles drin. Dass wir heute hier sitzen, das ist Wohlgefallen seines Willens. Wenn ein Sünder Buße tut, wenn einer sagt, Herr, heilige mich, Herr, erneuere mein Herz, das ist Wohlgefallen seines Willens. Die Liebe Gottes, die wir ausstrahlen, hoffentlich, das ist Wohlgefallen seines Willens. Aber all das andere, was in der Welt geschieht und wo die Leute fragen, kann das denn der Wille Gottes sein? Wenn wir nach dem Wohlgefallen des Willens Gottes fragen, nein. Aber wenn wir nach dem Ratschluss seines Willens fragen, ja, da ist das alles mit drin. Er wirkt alles nach dem Ratschluss seines Willens. Epheser 1, Vers 11. Es wäre nämlich schlimm, wenn es irgendwas in der Welt gäbe, wo der große Gott sagen müsste, tut mir leid, ihr Geschöpfe, also da kann ich jetzt nichts dazu, damit habe ich nichts zu tun, ich distanziere mich völlig, das habt ja ihr gemacht, ich habe euch ja Gebote gegeben und wenn ihr auf die nicht hört, dann müsst ihr sehen, da kann ich leider nichts dazu. Und was so ein Diktator alles anrichtet, da kann ich Gott auch nichts machen, das wäre ganz schlimm. Nein, er hat alles im Griff nach dem Rate seines Willens. Und das ist eben dieses straftheozentrische Denken, das haben wir sehr ausgeprägt in den Klageliedern, das haben wir immer wieder im Alten Testament. In den Klageliedern wird alles Gott in die Schuhe geschoben. Lesen Sie mal Klagelieder 2. Alles wird Gott in die Schuhe geschoben. Du hast das Heiligtum entweiht. Du hast zu Boden geworfen die Tochter Zion. Du, o Gott. Dabei war das doch nicht Gott, der Jerusalem und den Tempel in den Tagen Nebukadnezars zerstört hatte. Das war doch dieser Nebukadnezar. Aber der Glaube nimmt alles aus Gottes Hand und sagt, du hast es gemacht. Jawohl, Gott hat es gemacht. Es ist alles mit drin in seinem Plan. Es kommt alles von ihm, aber bitte nicht aus ihm und aus seinem Herzen. Und so noch ein paar Stellen. 2. Chroniker 36. Es ist schon erstaunlich, was Gott dem damaligen Nebukadnezar gelingen ließ. Das lässt er dem heutigen Nebukadnezar, der es gerne sein will, aber ist, er kann dem nicht das Wasser reichen. Das lässt er dem Saddam Hussein, Gott sei Dank, nicht gelingen. Wir haben doch sehr viel Grund zum Danken, haben wir auch schon gedankt. Wir haben, als der Krieg war, sehr viel für Israel gebetet. Ich nehme an, auch die Geschwister, die hier sitzen. Aber haben wir auch schon gedankt, Gott hat sein Volk sehr gnädig beschützt. Das hätte alles viel, viel schlimmer kommen können. Wenige Tote nur und etliche Verletzte und sicher auch Trümmer in Tel Aviv. Aber gemessen an dem, was hätte passieren können, hat Gott sein Volk sehr gnädig beschützt. Haben wir schon gedankt. Ich erlebe eigentlich Gebetserhörungen am laufenden Band. Als ich im Januar in Reutlingen gesprochen habe, da habe ich gesagt, wenn ich nächstes Mal wiederkomme, ich hoffe sehr, dann ist der Krieg vorbei an Pfingsten. Da hoffe ich, da ist Schluss. Wir wollen doch sehr darum beten, dass es diesem Saddam nicht gelingt, seinen Lieblingswunsch in die Tat umzusetzen, nämlich die amerikanischen Soldaten in der Gluthitze des Sommers da in der Wüste festzunageln. Das hätte er ja gar zu gern gemacht. Aber so dumm war dann der Präsident Bush ja auch nicht und seine obersten Militärsachverständigen. Ich habe mich doch sehr gefreut. Ich habe gedacht, oh Gott, das habe ich ja nicht gewagt zu beten. Ich habe nicht gewagt zu beten, lass den Bodenkrieg in 4 Tagen beendet sein. Das habe ich nicht gewagt. Und Gott tut überbitten und verstehen. Ich dachte, ein paar Wochen könnte es ja gehen, aber bitte nicht länger als März, April. Ende Februar war Schluss. 24. bis 27. hat meine kühnsten Erwartungen wieder mal übertroffen. So schrecklich das alles natürlich auf der anderen Seite ist, jeder Krieg ist furchtbar. Aber Gott hat sein Volk Israel insbesondere sehr gnädig beschützt und er wird auch das, was er damals dem Nebukadnezar gelingen ließ, das wird er in dieser Endzeit nicht mehr genehmigen. Er hat ja schließlich sein Volk Israel nicht deswegen gesammelt aus allen Völkern, damit es jetzt wieder ins Meer getrieben wird und damit ganz Jerusalem restlos zerstört wird. Nein, nein, nein. Und sie in Gefangenschaft und in alle Winde zerstreut. Nein, das kommt nicht mehr. Oder in ein Exil. Von einer Belagerung Jerusalems, da ist ja nochmal die Rede. Ja, und von einem, der von Norden kommt und solche Dinge geschehen und alle Völker werden sich noch einmal erbittern. Aber was geschah denn damals? 2. Chroniker 36. Damals ist eigentlich Unerhörtes geschehen. Und das nahmen dann die Gläubigen Israels aus Gottes Hand. Herr, das kommt von dir. Und haben sich drunter gebeugt. 2. Chroniker 36, Vers 17. Und er ließ den König der Chaldäer wieder sie heraufkommen, und er erschlug ihre Jünglinge mit dem Schwerte im Hause ihres Heiligtums. Er schonte nicht des Jünglings und der Jungfrau, des Alten und des Greises. Alle gab er in seine Hand. Und alle Geräte des Hauses Gottes, die Großen und die Kleinen, und die Schätze des Hauses Jehovas, und die Schätze des Königs und seiner Obersten, alles brachte er nach Babel. Und sie verbrannten das Haus Gottes und rissen die Mauern von Jerusalem nieder, und alle seine Paläste verbrannten sie mit Feuer und alle seine kostbaren Geräte und so weiter. Und dann heißt es auch noch so schön, Vers 21, damit erfüllt würde das Wort Jehovas durch den Mund Jeremias, bis das Land seine Sabbate genossen hätte. Alle die Tage seiner Verwüstung hatte es Ruhe, bis 70 Jahre voll waren. Bleiben wir noch ein bisschen bei diesem Nebukadnezar stehen. Jesaja 45, straftheozentrisches Denken. 45, Vers 7 in Jesaja. Der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe, den Frieden, Shalom, mache und das Unglück schaffe, Bara schaffe, ich, Yahweh Jehova, der Seiende, der Unveränderliche, bin es, der dieses alles wirkt. Das ist keine Stelle über die Erschaffung des Satans als Satan, wie etliche das auffassen, nein. Sondern hier muss man, wie ein Kommentator Elliger mit Recht schreibt, hier muss man, wie übrigens immer in der Bibel, den Zusammenhang beachten. Und der Zusammenhang redet von völkischem Heil und Unheil. Ich, Gott, bin es. Ich schaffe einen Nebukadnezar, der hat sich ja nicht selbst geschaffen. Und ich schaffe aber auch einen Kores oder Cyrus, den Perserkönig. Ich schaffe das Unheil und ich schaffe das Heil. Ich schaffe einen Stalin, ich schaffe einen Gorbatschow, ich schaffe Ulbricht und Honecker und ich schaffe die Wende und das Ende. Das alles schaffe und wirke ich, Gott. So dürfen wir alles aus seiner Hand nehmen, und lesen wir bitte auch noch Jeremia 27, 4 bis 7. Jeremia 27, 4 bis 7. So spricht der Unwandelbare der Heerscharen, Jehova der Heerscharen, der Gott Israels. Der hat auch immer noch seine himmlischen Heerscharen zur Verfügung. Hoffentlich haben wir in der Kriegszeit auch daran gedacht. Und man darf ihn nicht nur immer nennen, der liebe Heiland oder du großer und furchtbarer Gott, man darf ihn noch mal wieder anreden, Jehova der Heerscharen. So hat ihn Hiskia angeredet in Jesaja 37, als die assyrische Bedrohung vor den Toren von Jerusalems aufmarschiert war, Jehova der Heerscharen. Bei den biblischen Gebeten achten Sie mal auf die Anrede. In Daniel 9 heißt es, du großer und furchtbarer Gott. In Jesaja 37 sagt Hiskia, Jehova der Heerscharen. Das heißt, der Unwandelbare, der Herr Zebaoth, Zebaoth die Scharen, der die himmlischen Heerscharen zu seiner beliebigen Verfügung hat. Und damals war Jerusalem arg bedroht, und Hiskia appellierte an den Unwandelbaren der himmlischen Heerscharen. Und dann hat ja der Herr auch, wer weiß wie viele, von seinen himmlischen Heerscharen, wie viele Hunderttausende oder Zehntausende oder wie viel hat er benutzt damals, um die assyrische Bedrohung abzuwenden? Wer weiß die Zahl? Einen einzigen. Einen Engel hat Gott geschickt, Jesaja 37. Ein Engel kam und erschlug im Lager der Assyrer so und so viele. Und dann war die Bedrohung abgewandt. Also Gott muss nicht gleich Legionen von Engeln schicken, um Israel zu beschirmen. Da genügt schon mal ein einziger von den starken Helden seiner Kraft. Das muss Israel auch wieder neu lernen, sich nicht allein zu stützen und in erster Linie auf Bundesgenossen und Geld und Waffen, sondern mit dem lebendigen Gott, dem Herr der Heerscharen, zu rechnen. Und der hat sicher auch in der Bedrohung im Monat Februar seine Hand dazwischen gehabt und seine Heerscharen, den einen oder anderen, vielleicht davon beauftragt. Aber ich wollte lesen Jeremia 27. Straftheozentrisches Denken. Gott hat auch diese Typen alle in seiner Hand. Jeremia 27 ab Vers 4. So spricht Yahweh der Heerscharen, der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Also sollt ihr euren Herren sagen, ich habe die Erde gemacht. Also ganz feierliche Einleitung. Ich habe die Erde gemacht, die Menschen und das Vieh, die auf der Fläche der Erde sind, durch meine große Kraft und durch meinen ausgestreckten Arm, und ich gebe sie, wem es mich gut dünkt. Und nun habe ich alle diese Länder in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, meines Knechtes, gegeben. Und auch die Tiere des Feldes habe ich ihm gegeben, dass sie ihm dienen. Und alle Nationen werden ihm dienen und seinem Sohnes Sohne, bis die Zeit auch seines Landes gekommen ist. Und viele Völker und große Könige ihn dienstbar machen. Bis in so vielen Weissagungen der Bibel haben wir ein Bis, ein erlösendes Bis. Israel ist Verstockung widerfahren, bis, ihr werdet mich in Fort nicht sehen, sagt Jesus, bis ihr sprecht, gelobet sei, der da kommt, bis. Nein, es besteht ein großer Unterschied zwischen dem biblischen Nebukadnezar und dem, der sich in der Gegenwart da gern dafür halten möchte und es ihm gleich tun möchte, was Gott aber nicht gelingen lässt. Nur noch einmal zurück, Daniel 2. Das war gewiss auch ein brutaler Eroberer, aber es war auch ein verantwortungsbewusster Weltmonarch, der zum ersten Mal den Versuch machte, ganz verschiedene Kulturen und Rassen in einem einheitlichen Weltreich zu vereinigen. Deshalb beginnt die biblische Prophetie in Daniel 2 und 7 mit Nebukadnezars Reich und seiner Person. Du bist das goldene Haupt. Prophetie von den Tagen Nebukadnezars bis zur Wiederkunft Christi haben wir ja in Daniel 2 in diesem Standbild der Weltreiche. Von außen gesehen sehen die Weltreiche sehr glänzend aus, glänzend und sehr human, bemühen sich, die großen Könige zu sein, und sogar die Diktatoren tun so, als seien sie doch in Wirklichkeit sehr menschlich und human. Das Bild eines Menschen, und damit werden beschrieben, das neubabylonische Reich Nebukadnezars, Brust und Arme von Silber, das medo-persische Reich, ein gedoppeltes Reich, wir haben zwei Arme, und dann Bauch und Lenden von Erz, das griechische Weltreich Alexanders des Großen, auslaufend in vier Diadochenreiche, und dann kommt das römische Reich, auslaufend in zwei Füße, Ostrom, Westrom, bis in die Endzeit hinein, zieht sich das in die Länge, wie sich unsere Füße und Beine in die Länge ziehen. Wir tragen alle in unserem menschlichen Körper ein Modell herum, der Weltreiche von Nebukadnezars Tagen bis zur Wiederkunft Christi. Und inzwischen ist die weltgeschichtliche Entwicklung ja schon ziemlich weit unten bei den Füßen und den Zehen angekommen. Zehn Zehen, endzeitlicher Zehn-Staatenbund. Wir wissen, wie das ging mit dieser Geschichte, dass alle babylonischen Weisen versagten, aber der junge Daniel, der noch nicht 20 Jahre alt war, der kann dem König A. den Traum sagen und B. die Deutung. Welch ein Glaubensmut dieses jungen Israeli, dass er dem König sagt, ich erbitte eine Frist und dann wird mir das Gott schon schenken. Dann werde ich dem König sagen können, den Traum und die Deutung. Und so geschah es dann ja auch. Und da sehen wir, das hat doch den Nebukadnezar sehr stark beeindruckt, so dass er dann in diesen Lobpreis da ausbricht. Einerseits ein echtes Anerkenntnis der Weisheit dieses Gottes. Auf der anderen Seite gemischt mit echt heidnischem Wesen. Einerseits sagt Nebukadnezar, also 1:0 für euren Gott. Ich dachte mal, mein Gott wäre der Stärkere, den ich da in Babylon anbete. Nebukadnezar ist nicht Monotheist, sondern Polytheist. Monotheismus, Glaube an einen Gott. Es gibt drei monotheistische Religionen, Judentum, Christentum und Islam. Aber bitte begehen wir jetzt nicht den Fehler, daraus den Schluss zu ziehen, den heute viele schließen. Wir haben Glauben alle an einen Gott. Es wird heutzutage oftmals gesagt, sogar von Leuten, die sagen, sie seien Christen, Judentum, Christentum und Islam habe einen Gott. Das ist nicht wahr. Judentum und Christentum hat einen Gott. Judentum und Christentum, ja, auch soweit Juden noch nicht an Jesus Christus glauben als ihren Herrn und den Sohn Gottes, handelt es sich doch um einen Gott und Vater. Der Gott Alten Testaments, das ist kein anderer als der Vater Jesu Christi, auch soweit das Israelis oder Jude noch nicht sehen. Aber nie und nimmer der Islam. Lenz Lambert, von dem stand ja in einem Freundesbrief von Gerhard Kühl zu lesen, dass im Felsendom oder Omar Moschee in Jerusalem haben sie da auch schon die Schuhe ausgezogen und sind da hinein. Der Willi Schirmacher, der hat sich manchmal sehr drastisch ausgedrückt und er hat gesagt, hast du auch schon deine Schuhe ausgezogen für den Allah? Also das hat mir was zu sagen gehabt und sollte ich je da hinkommen, ich werde nicht meine Schuhe ausziehen und gehe auch gar nicht rein. Interessiert mich nicht, das Ding muss eines Tages weg. Aber bitte, ich sage nicht, dass wir das machen sollen oder dass wir Gruppen unterstützen sollen, eventuell finanziell, die da irgendwas Gewalttätiges vorhaben. Bruder Kühl hat geschrieben in seinem Freundesbrief, dass auch nüchterne jüdische Brüder davor warnen, dass wir nur ja nicht irgendwelche extreme Fundamentalisten unterstützen oder ihnen Beifall spenden, die eine Gewaltlösung wollen. Bisschen Sprengstoff und dann kriegen wir doch wohl die Oma-Moschee da weg. Nein, Gott ist nicht auf unsere Sprengstoffanschläge angewiesen, aber das Ding muss eines Tages weg. Der Felsendom, die Oma-Moschee muss weg und ein endzeitlicher Tempel wird gebaut. Mindestens vier Stellen sind mir bekannt in der Bibel, nach denen ein endzeitlicher Tempel gebaut werden wird. Das ist Daniel 9,27. Freie Religionsausübung, Schlachtopfer, Speisopfer darf Israel einmal wieder in der Endzeit darbringen. Das setzt einen Tempel voraus, Daniel 9,27. Auch die Endzeitrede Jesu, Matthäus 24, Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte. Auch die Endzeitrede Jesu in Matthäus 24 und auch 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Er setzt sich in den Tempel Gottes und erklärt sich, er sei Gott. Da ist nicht, wie Heinrich Langenberg meint, den ich sonst schätze, da ist nicht ein geistlicher Tempel der Gemeinde gemeint, sondern 2. Thessalonicher 2, 1 bis 12 ist ein durch und durch endzeitlich apokalyptischer Text und in dem Zusammenhang handelt es sich wirklich um einen Tempel dort in Jerusalem. Und auch Offenbarung 11 setzt einen solchen Tempel in der Endzeit voraus. Daniel 9 am Schluss, Matthäus 24, Gräuel der Verwüstung, 2. Thessalonicher 2, er setzt sich in den Tempel Gottes und erklärt, er sei Gott, und Offenbarung 11. Also die Oma-Moschee wird verschwinden und irgendwann wird dann wieder dort ein Tempel gebaut. In der Oma-Moschee steht in ganz großen Buchstaben, Allah hat keinen Sohn. Allah hat keinen Sohn. Das sagt doch der Islam von seinem Allah. Also ist er nie und nimmer identisch mit unserem Gott und Vater. Dass unser Gott ein Vatergott ist, das ist ganz wesentlich. Das ist sein Grundwesen. Und das älteste Bibelwort, das am weitesten in die Vergangenheit zurückleuchtet, Psalm 2, Vers 7, und das am weitesten in die Ferne gerichtete Bibelwort, 1. Korinther 15, 27 und 28, die reden beide von Vater und Sohn. Gott hat viele Ämter, Gott hat viele Berufsbezeichnungen, Gott hat eine Menge Berufe und Jesus auch. König, Richter, Feldherr, guter Hirte und was es da alles gibt, Arzt. Aber wenn Gott Vater genannt wird, dann ist das nicht einer seiner Berufe. Vater ist von wesentlich anderer Qualität. Er ist seinem Wesen nach Vater. Und er will viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Wir dürfen sagen, Abba, lieber Vater. Das ist grundlegend für sein Gotteswesen. Also Islam und Christentum nie und nimmer wollen wir darauf reinfallen, wenn gesagt wird, wir haben alle den gleichen Gott. Deshalb wollen wir keinen Moslem hassen. Wir haben niemanden zu hassen. Wir haben auch die Feinde Gottes zu lieben. Und Gott liebt sie und Gott will sie zurechtbringen. Gott will sie gewinnen. Wir haben keinen Menschen zu hassen. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir sagen, ja, wir können alle voneinander lernen. Und alle Religionen sollen wir mal zu einem Brei mischen. Synkretismus, so geht's nicht. Also, Daniel 2, ich sagte, Nebukadnezar ist Polytheist, der ist nicht Monotheist, es gibt drei monotheistische Religionen, aber der Nebukadnezar war Polytheist. Ein bisschen Griechisch lernen schadet auch nicht, Monos heißt eins und Polys heißt viel. Polytheismus, Vielgötterei. Nebukadnezar sah vor sich in seiner Vorstellung einen ganzen Götterhimmel und da war Platz für viele. Auch für einen Gott Israels war da Platz. Das hat ihm nichts ausgemacht. Aber nach dem, was in dem zweiten Vers des Buches Daniel gesagt ist, Daniel 1, Vers 2, und ja, Daniel 1, Vers 2, da dachte der Nebukadnezar, also dieser Judengott, das muss ein sehr ohnmächtiger und schwacher Gott sein, der lässt es sich doch gefallen, der schaut doch zu und reagiert überhaupt nicht, wenn ich aus seinem Heiligtum Schätze herausnehme und bringe sie in das Heiligtum meines Gottes. Das steht in Daniel 1, Vers 2. Und es steht sogar noch dabei, dass Gott es war, der das genehmigte. Schon Gott, so dachte Nebukadnezar, dieser Judengott, dieser Gott Israels, der kann wohl nicht viel. Aber nun denkt er anders. Bei diesem Lobpreis in Daniel 2, 46, 47, als er erlebte die wunderbare Traumdeutung durch einen jungen Juden, da sagt er in Wahrheit, euer Gott ist der Gott der Götter. Also er ist immer noch Polytheist, er sieht immer noch einen ganzen Götterhimmel, aber euer Gott, also euer Gott, der kann was, der kann was. Das ist irgendwie der Oberste in diesem Götterhimmel. Das ist ein Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse. Aber diese Anerkennung des Gottes Israels ist zugleich gemischt mit durchaus heidnischem Wesen. Er fällt dem Menschen Daniel zu Füßen. Und ich habe schon manchmal gesagt, hat er Glück gehabt, dass es damals noch kein Fernsehen gab und internationale Tagespresse. Das Bild wäre um die ganze Welt gegangen. Der große König der Könige, das Haupt von Gold, auf den Knien vor einem jungen Juden, der noch nie 20 Jahre alt ist. Das ist doch eine Blamage ohnegleichen. Und es ist natürlich auch heidnisch, dass er sagt, und darin liegt eine Distanzierung, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige. Er sagt nicht, mein Gott. Der Glaube sagt mit Thomas, dem Zweifler, der dann überführt wurde von der Auferstehung Jesu, der Glaube sagt nicht, dein Gott, euer Gott. Wenn hier jemand heute Abend ist, der in seinem Herzen denkt, also euer Gott, der scheint ja was zu können. Euer Gott oder der Gott meines Vaters, der ist ja nicht so schlecht. Oder der Gott meines Großvaters, der Gott meines Pfarrers, ja, immerhin. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Der Glaube spricht mit Thomas, mein Herr und mein Gott. Als er dem Auferstandenen zu Füßen sinkt, der ihm nach 8 Tagen wieder erschienen ist, mein Herr und mein Gott, mein Herr, mein Retter, euer Gott, das ist zu wenig. Gott meines Vaters, Gott meiner Mutter, das ist zu wenig. Das ist auch schon was, aber zu wenig. Und nun dann kommt Daniel 3. Nebukadnezar ist ein Antichristentypus, er hat durchaus antichristliche Züge und das zeigt sich in mehrfacher Weise in Daniel 3. Er hat ein Bild gesehen, aber das genügt ihm nicht. Das Bild muss nun in die Sichtbarkeit gerückt werden. Der Mensch will was sehen. Der Glaube kann sich halten an den, den er nicht sieht, als sähe er ihn. Der Glaube hat es mit dem Unsichtbaren zu tun, aber das kann der Weltmensch nicht, der will was sehen, sehen, sehen. In Daniel 3 wird berichtet, wie der König Nebukadnezar ein großes Bild in der Ebene Dura aufstellen lässt. Das Traumbild wird in die Sichtbarkeit gerückt. Die Zahlen sprechen auch schon eine deutliche Sprache. 60 Ellen die Höhe, 6 Ellen die Breite. Da haben wir den Sechser bei den Einern und bei den Zehnern. In Offenbarung 13 haben wir dann noch einen Sechser. Da haben wir den Sechser auch in der Hunderter Rubrik 666. Soweit sind wir hier noch nicht in Daniel 3. Soweit sind wir da noch nicht in der Endzeit. Da haben wir bloß 66 und noch nicht 666. Aber immerhin, wir sehen genau, in welche Richtung das geht. Und dann wird das Traumgesicht verfälscht. Ich stelle mir vor, wie die Bildhauer da mit dem König verhandeln und der König erzählt den Traum. Ja, Herr König, Sie haben doch eben gesagt, also Brust und Arme von Silber. Sollen wir also Brust und Arme von Silber machen? Nein, 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 mach das ganze Bild von Gold. Er verfälscht das Traumgesicht. Wir wollen goldene Zeiten, jetzt und für immer. Wir wissen es besser als Gott. Wir wollen keine Abwärtsentwicklung in der Weltgeschichte. Es soll alles fein golden bleiben, jetzt und für immer. Macht bitte gleich das Ganze von Gold. Ja, und dann ist es natürlich typisch antichristlich, dass er hier durch eine einheitliche Religion die vielen verschiedenen Völkerschaften zu einer Einheit zusammenfassen will. Dazu gehört auch eine einheitliche Religion. Typisch antichristlich ist natürlich auch das diktatorische Gehabe. Also beim Klang der Musik, da müssen alle niedersinken und das Bild anbeten. Von Daniel 3 geht eine direkte Linie nach Offenbarung 13. Da haben wir es dann global, die ganze Welt umspannend, durch den eigentlichen und letzten Antichristen. Ja, und dann geschieht ja das, was wir kennen, was wir vielleicht als Kinder schon gehört haben. Das kann man als Hörspiele kaufen und in unzähligen Bildern und Kinderbibeln kann man das ja sehen. Da sind also dann die Männer, die dann in den brennenden Feuerofen geworfen werden, die Gefährten des Daniel. Die drei, die fallen nicht nieder. Als alle niederfallen, bleiben drei stehen. Und sowas hat ein Diktator nicht gerne. Und da werden die natürlich sofort vor den König gebracht. Und der König gibt ihnen, weil sie ja Freunde des Daniel sind, da gibt er ihnen großzügig noch einmal eine Chance. Also Sadrach, Messach, Abednego, ihr wart vielleicht in Gedanken oder wart nicht ganz bei der Sache. Ich gebe euch nochmal eine Gelegenheit. Wir wiederholen das Ganze und bitteschön beim Klang der Musik sofort auf die Knie. Sonst allerdings gibt's kein Pardon. Großer König, das brauchst du gar nicht erst machen, sagen sie in kühnem, vorbildlichen Glauben. Wir waren nicht in Gedanken, wir wissen genau, um was es geht, das brauchst du nicht wiederholen. Wir sind nicht bereit, vor dem Bild niederzufallen, noch es anzubeten. Und wie Professor Ströter in seiner Daniel-Auslegung geschrieben hat, ihr Glaube erhebt sich zu ungeahnten Höhen, als sie dem König sagen, ob unser Gott uns aus dem Feuerofen errettet oder nicht, in keinem Fall werden wir das Bild anbeten. Irgendwie wird uns unser Gott erretten. Entweder er bewahrt uns vor dem Feuer oder wir müssen durch das Feuer hindurch und er rettet uns dann. Irgendwie wird er uns erretten. Aber sie sind nicht sicher, dass ihnen der Feuertod erspart bleibt. Aber in keinem Fall, auch nicht, wenn wir den Weg des Leidens und Martyriums gehen müssen, in keinem Fall werden wir das Bild anbeten. Das ist eine deutliche Sprache. Der Feuerofen wird 7-mal überhitzt und die drei Gefährten des Daniels werden hineingeworfen. Es ergreift die Männer, die sie hineinwerfen wollen. Die werden von den Flammen verzehrt. Aber die Freunde des Daniel, was allein wird bei denen verzehrt? Die Fesseln und Bande. Ja, sodass der König 4 frei im Feuer wandeln sieht. Ein Vierter ist bei ihnen und sieht aus wie ein Sohn der Götter. Das beeindruckt dann doch diesen Nebukadnezar aufs Höchste. Und dann kommt es zu diesem Lobpreis, den wir schon mal gehört haben, in Daniel 3. Wer genau hinsieht, der sieht geradezu neutestamentliche Wahrheiten schon, dem König unbewusst ausgesprochen, dem König unbewusst. Nämlich Errettung durch Glauben, Errettung durch Vertrauen. Das ist eine neutestamentlich-paulinische Wahrheit. Wir werden errettet durch Glauben, Errettung durch Vertrauen. Noch einmal Daniel 3, 28. Nebukadnezar hob an und sprach, gepriesen sei der Gott Sadrachs, Messachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten. Rettung durch Vertrauen, Rettung durch Glaube. Und das Wort des Königs übertraten und ihre Leiber dahingaben, um keinem Gott zu dienen, noch ihn anzubeten als nur ihrem Gott. Und von mir wird Befehl gegeben, dass jedes Volk, jede Völkerschaft und Sprache, wer Unrechtes spricht, wieder den Gott Sadrachs, Messachs und Abednegos in Stücke zerhauen und dass sein Haus zu einer Kotstätte gemacht werde, weil es keinen anderen Gott gibt, der auf solche Weise zu erretten vermag. Auch hier haben wir wieder, wie in Kapitel 2, einerseits ein Lobgesang, ein Rühmen dieses Gottes Israels, aber gemischt mit durchaus heidnischem Wesen. So ein Antichristentypen, so ein Diktator, der kann ja wieder nichts anderes als dass er den Leuten, die seine Befehle übertreten, dass sie in Stücke gehauen werden. Also andere Argumente, bessere, fallen ihm nicht ein. Die werden eben in Stücke gehauen und ihr Haus zu einer Kotstätte gemacht. Er erkennt, dass dieser Gott Israels ein einzigartiger Rettergott ist, aber in seinem Herzen hat er ein ungebrochenes Ich-Wesen. Und bevor unser Ich stirbt, da wird's fromm. Und da kriegt hier auch der Nebukadnezar diese Kurve ganz schnell. Er, der gerade noch gegen den Gott Israels war und dessen Knechte ins Feuer warf, er wirft sich jetzt auf einmal zum Beschützer dieses Rettergottes auf. Er protektioniert und privilegiert jetzt, wie auch das Christentum immer wieder gemeint hat, machen Sie müssen christliche Regierungen. Da wird der Gott der Christen oder hier eben der Gott Israels von höchster Instanz der Weltmacht, wird der Gott der Frommen, der wahre und einzige Gott, der wird hier protegiert und privilegiert. Ich nehme ab sofort diesen großen Rettergott, ich Nebukadnezar, unter meine Fittiche. Und Professor Ströter hat in seiner Daniel-Auslegung ganz ironische Worte gefunden. Gerade noch hat der große Gott Israels gezeigt, dass er sehr gut ohne Nebukadnezar, ja gegen Nebukadnezar, seine Knechte beschützen und erretten kann. Da unterwindet sich dieser Wurm von einem Monarchen, dass er nun ab sofort diesen großen Gott unter seinen persönlichen Schutz stellt. Das hat der große Gott Israels gerade noch nötig, dass er von Nebukadnezar privilegiert wird und patronisiert. Und so hat ja immer wieder die Weltmacht, auch die christlich gewordene Weltmacht dann, seitdem das Christentum Staatsreligion wurde, den großen Gott unter ihren persönlichen Schutz gestellt und seine Christen. Da wurde also Ströter ganz ironisch. Nun hat der Nebukadnezar schon einiges dazugelernt. Er ist zuschanden geworden in der Weisheitsfrage und in der Machtfrage. Aber an einem Punkt hängt es noch, und das weiß Gott genau. Wo ist der eine Punkt? Sein ungebrochenes, starkes Ich. Ich, Nebukadnezar. Wenn es dann schon so ist, dass dieser Gott Israel mir an Weisheit und Macht und meinen Göttern weit überlegen ist, dann stelle ich diesen Gott unter meinen Schutz, sein ungebrochenes Ich-Wesen. Und in Daniel 4 geht es jetzt in die dritte und letzte Lektion, die der große Weltmonarch zu lesen hat. Da geht es nun an sein Ich, das, was wir am wenigsten gern hergeben und Gott zu Füßen legen. Lieber wird's fromm, dann gibt's einen frommen Ich-Menschen, ich, meiner, mir, mich, auf der frommen Linie. Oh Gott, bewahre uns davor. Ich kann und will die ganze Geschichte nicht vorlesen, Daniel. Der König hat noch einmal einen Traum und wieder wird der Daniel als erprobter Traumdeuter geholt, nachdem die Weisen es ihm nicht sagen konnten oder wollten. Denn diesmal geht es nicht um glänzende Dinge, diesmal heißt es nicht, du bist das Haupt von Gold, sondern du bist ein Baum, zwar groß und mächtig, unter dem alle Welt Schutz sucht, aber der Baum wird umgehauen. Ein Wurzelstock bleibt in der Erde, in Fesseln von Eisen und Erz, bis das sieben Zeiten vergehen. Du bist das König, von dir ist die Rede. Es kommt über dich ein Gericht. Es werden sieben Zeiten über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will. Dein Königtum wird dir wieder werden, sobald du erkannt hast, dass die Himmel herrschen. Und der junge Daniel schreckt auch gar nicht davor zurück, diesen großen König zur Buße zu rufen, der ja immerhin vor ihm schon mal auf den Knien gelegen hatte. Daniel 4,27. Darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn deine Wohlfahrt Dauer haben soll. Also Wohlfahrt kann nur dann Dauer haben, wenn es verbunden ist mit Barmherzigkeit gegen Elende. Daniel 4,27. Er kriegt noch eine Gnadenfrist, eine Bußfrist von 12 Monaten. Aber er tut nicht Buße. Nach 12 Monaten ist es soweit. Der berühmte Erbauer Babylons, der ja wirklich etwas verstand. Saddam Hussein hat es ja wieder zum Teil herrichten lassen und hat nicht versäumt, sein Bildnis da ganz groß in die Ruinen einzubringen. Sein Bildnis. Aber er ist kein Nebukadnezar. Er ist nicht lernfähig, er ist verstockt. Nach 12 Monaten ist es soweit. Der König hob an, als er wandelte auf dem königlichen Palaste zu Babel. Ist das nicht das große Babel, welches ich zum königlichen Wohnsitz erbaut habe, durch die Stärke meiner Macht und zu Ehren meiner Herrlichkeit? Was erzählte mir Erich Mohl? Er fuhr mit seinem Vater durch Arosa. Sie saßen beide im Auto, Sohn und Vater. Ich darf es erzählen, weil das auch öffentlich gesagt hat. Und da fuhren sie an einem Hotel vorbei und Erich Mohl sagt zu seinem Vater: Vater, das Hotel habe ich gebaut. Ja, ist das nicht das große Babel, antwortete der Vater, das ich erbaut habe durch meine Kraft und zu Ehren meiner Herrlichkeit. Er wollte dem Sohn eine kleine Lektion erteilen, nun ja, damit sich sein Herz nicht überheben sollte. Aber wiederum steht ja auch geschrieben, Ehre, wem Ehre gebührt. Also ich habe noch kein Hotel gebaut, ich bringe nur so ganz kleine Bücher manchmal fertig herzustellen. Das ist ja schließlich auch was, wenn man ein Hotel hat bauen dürfen. Ehre, wem Ehre gebührt. Aber natürlich Vorsicht, Vorsicht. Und da wollte Arthur Mohl in aller Liebe seinen Sohn beschützen, dass er nur nicht hochmütig würde als Erbauer eines riesigen, schönen Hotels in Arosa. Das ist doch was. Aber hier geht es beim Nebukadnezar nun nicht um irgendeinen Spaß, hier geht es also wirklich um die totale Herzensüberhebung und das angekündigte Gericht betrifft den König. Er kriegt eine Krankheit, die nennt man Boanthropie. Der Mensch, der Anthropos, hält sich für Bo oder Buß, das ist das griechische Wort für Rind oder Ochsen. Und in Kommentaren habe ich gelesen, diese seltene Krankheit ist auch in unseren Jahrhunderten ab und zu noch nachweisbar. Also ein Mensch hält sich für einen Ochsen oder Rind, er meidet jede menschliche Behausung und frisst draußen Gras wie ein Ochse oder Rind. In diesem Zustand befindet sich der König 7 Zeiten, das heißt wohl 7 Jahre. Im württembergischen Zwiefalten habe es im vergangenen Jahrhundert einen Fall von Boanthropie gegeben und in England in diesem Jahrhundert auch mal einen Fall. Kommt selten vor, gibt es aber. Eine elende, jämmerliche Situation. Wie werden die Berater und Diener des Königs in peinliche Situationen geraten sein, wenn die Gesandtschaften fremder Länder kamen, um dem großen König, dem König aller Könige, dem Kunstsachverständigen, dem Erbauer Babylons, ihre Reverenz zu erweisen und seine Paläste zu bewundern. Wo ist der große König? Können wir sein Angesicht sehen? Nein, er ist gerade unpässlich, könnt ihn jetzt nicht sehen. Ja, in 3 Wochen, in 4 Wochen, nein, heute ist er auch nicht zu sprechen. Ja, so geht das 7 Jahre in einer ganz erbärmlichen Situation. Und dann lesen wir so schön in Vers 34 in Daniel 4 von der Wiederherstellung dieses Feindes Gottes. Er wird wiederhergestellt und wir sehen so wunderbar in Daniel 4, wie Gott durch Gericht zurechtbringt. Wie die Gerichte Gottes unfehlbar ihr Ziel erreichen, auch mit seinen Feinden. Wie er stolze Herzen zu brechen vermag, sodass sie auf einmal Gott rühmen. Niemand muss den Nebukadnezar zwingen und ihm sagen, nun rühm doch mal, nun sprich doch mal einen christlichen Vers, das kommt so recht aus seinem Herzen. Und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder. Jetzt erhebt er seine Augen nach oben und betet. Das kann der Ochse nicht, das kann das Tier nicht, das kann aber der Mensch. Und ein Mensch, der betet und seine Augen zu Gott erhebt, im Gebet, der hat auch Verstand. Daraus ergibt sich eigentlich aus Daniel 4,34, ein Mensch, der nicht betet, hat auch keinen Verstand. Wirklichen Verstand und wirkliche Weisheit kann man nur bei betenden Menschen erwarten. Sein Verstand kommt ihm wieder und ich pries den Höchsten und rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht. Haben wir eigentlich, ihr Lieben, wenn wir das so lesen, haben wir den Eindruck, dass das ein erzwungenes Bekenntnis ist, dass Gott gesagt hat, wehe, wenn du jetzt nicht bekennst, oder kommt es aus seinem Herzen? Das kommt aus seinem Herzen. Ich sage das deshalb, weil ja manche meinen, bei dem Lobgesang in Philipper 2, 10 und 11 oder Offenbarung 5, Vers 13 alle Schöpfung preist und rühmt Gott. Das klingt ziemlich ähnlich wie hier in Offenbarung 5, Vers 13. Da sagen ja viele, ja, das ist ein erzwungenes Bekenntnis. Nein, das kommt hier dem Nebukadnezar ganz aus seinem Herzen. Und alle Bewohner der Erde werden wie nichts geachtet, und nach seinem Willen tut er mit dem Heer des Himmels und mit den Bewohnern der Erde, und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Zur selben Zeit kam mir mein Verstand wieder, und zur Ehre meines Königstums kamen meine Herrlichkeit und mein Glanz mir wieder, und meine Räte und meine Gewaltigen suchten mich auf, und ich wurde wieder in mein Königtum eingesetzt, und ausnehmende Größe wurde mir hinzugefügt. Er wird also nicht nur in den Zustand versetzt, in dem er früher war, sondern es wird ihm noch Herrlichkeit und Größe dazugegeben. Nach seinem Fall und nach dem Gericht steht er besser da als vorher. Das sind Linien, die darf man nach Professor Ströter auch verlängern für eine gesamte Menschheit, die durch die Gerichte Gottes hindurchgeht. Am Ende steht sie nicht nur da wie Adam vor dem Fall, sondern das Ende wird herrlicher sein, als es vor dem Anfang und vor dem Fall jemals war. Nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege Recht sind und der zu erniedrigen vermag, die in Hoffart wandeln. Natürlich, das Lamm von Golgatha konnte er noch nicht preisen. Das Lamm von Golgatha war noch nicht geschlachtet worden. Aber einmal gibt es eine Fortsetzung dieser Lobeshymnen. Und jetzt lese ich wirklich einmal Offenbarung 5, Vers 13. Und jedes Geschöpf, das in dem Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Throne sitzt und dem Lamme die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht hinein in die Zeitalter der Zeitalter. Amen.